Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de.
Wenn ich unsere Piloten im Simulator trainiere, dann sage ich zu ihnen, wenn wir uns begrüßen, weil die kennen mich ja in der Regel auch nicht, dann sage ich, ich bin heute hier, um euch zu sagen, was ihr gut macht. Oftmals wisst ihr das gar nicht. Ich sage euch, warum Dinge gut gelaufen sind, zeige euch eure Kompetenzen auf und im Nachgang habe ich vielleicht noch ein, zwei Tipps für euch.
Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Sicherheit, um psychologische Sicherheit. Dazu habe ich einen wunderbaren Gast hier. Cordula Pflaum ist Pilotin, Ausbildungskapitänin und Trainerin für psychologisch sichere Teams. Nicht nur in der Luftfahrt hat das Thema Sicherheit einen wichtigen Stellenwert. Es betrifft auch tatsächlich nahezu jedes Team als Grundlage für stabile, vertrauensvolle Arbeitskultur, die Raum lässt für Ängste, für Fehler, für gemeinsames Hinfallen und auch wieder Aufstehen. Und deshalb sprechen Cordula und ich heute darüber, warum es für Sicherheit zum einen eine gute Fehlerkultur braucht und wie man auch in vielleicht auch kritischen, heiklen Momenten gute Entscheidungen trifft und welche konkreten Ansätze, Tools es für den Berufsalltag geben kann, um damit aus der Führungsperspektive, aber auch aus der KollegInnenperspektive mit anderen gut zusammenarbeiten zu können. Es geht um Leadership, um menschliche Bedürfnisse, um ein gutes, gesundes Miteinander im Team und natürlich auch ein bisschen so um den spannenden Alltag einer Pilotin, was man da so erlebt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Hallo Cordula, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich so, dass du hier bist. Wir wollten eigentlich ein Live-Interview führen auf der Karrieremesse Her Career in München. Und dann gab es bei mir tatsächlich einen Notfall. Es war jetzt nichts Sicherheitsbezogenes, aber tatsächlich etwas, wo ich umdisponieren musste. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Und da hast du ganz mit ganz viel Sicherheit reagiert und wir konnten umdisponieren. Und deswegen sehen wir uns heute hier. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, Vera, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass es jetzt klappt und wir die Zeit miteinander haben.
Du bist ja Pilotin und du bist auch Ausbildungstrainerin. Magst du so ein bisschen was aus deinem Arbeitsalltag erzählen und vielleicht auch, wie du da so hingekommen bist? Der Weg zur Pilotin ist ja ziemlich geradlinig, ne? Das muss man wollen und dann macht man das, ne? Da darf man ja auch nicht zu alt sein, keine Wehwehchen haben. Das ist so meine Vorstellung. Max, also so im Sinne von, ich weiß gar nicht, ist Kurzsichtigkeit nicht so ein Thema? Also man muss schon körperlich wirklich richtig fit sein, oder?
Ja, in der Tat. Also ich kann ja immer nur über meinen Lebensweg sprechen und es ist nicht bei jedem so, aber ich kenne schon sehr viele meiner Kollegen, bei denen es genau so war, dass sie von klein auf Pilotin werden wollten und dann diesen Weg gegangen sind. So war das auch bei mir. Mit 11 habe ich das einfach schon gewusst. Ja. Da führt mein Weg hin. Ich möchte Pilotin oder Astronautin werden und habe dann anfänglich angefangen zu studieren, weil ich noch ein bisschen jung war für die Pilotenausbildung und dann aber mich beworben, sobald ich konnte, mit 19 damals und habe den Eignungstest bei der Lufthansa bestanden und so war mein Weg geebnet. Aber natürlich erstmal nur als Pilotin und all das, was ich inzwischen erreicht habe, hätte ich mir nie zu erträumen gewagt, wirklich. Also natürlich jeder, der Pilot, Pilotin werden möchte, möchte dann natürlich auch irgendwann mal Kapitänin werden, aber dann auch ins Training zu gehen und Ausbildungskapitänin zu werden, das hätte ich mir wirklich nie gewagt, dass das jemals klappt bei mir, hätte ich nicht gedacht. Und das Training, das andere, wovon du gesprochen hast, Trainerin, das bedeutet Trainerin im Classroom, Human Factors Trainerin, Crew Resource Management trainiere ich dort ursprünglich wirklich nur für Crews, Cockpit- und Kabinenkollegen und inzwischen eben auch in der Wirtschaft und in der Medizin, weil psychologische Sicherheit eben überall eine Rolle spielt. Das habe ich dann vor über 20 Jahren angefangen und gemerkt, da liegt mein Herzblut drin.
Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag als Pilotin aus? Wie viel fliegst du so und wie viel bist du in der Lehre? wenn ich das so sagen kann.
Ja, genau, so kann man das wirklich sagen. Und auch da bin ich wahrscheinlich nicht stellvertretend für die meisten Piloten bei uns. Wir haben ja über 5000 Piloten bei uns und etwa 600 sind es jetzt Ausbildungspiloten, Kapitäne und Co-Piloten. Und die dann auch noch im Classroom quasi trainieren, davon sind wir wirklich nur eine Handvoll. Deswegen bei mir wirklich nicht der übliche Alltag. Ich fliege vielleicht einmal, vielleicht zweimal im Monat. Und da ich auf der Langstrecke bin, heißt das dann wirklich auch nur einmal eine Strecke hin und wieder zurück, wie jetzt zum Beispiel am 27. Dezember nach Haneda, nach Tokio. Und 3 Tage später bin ich wieder zu Hause.
Und noch einmal zum Verständnis, wollte ich immer schon mal verifizieren, wie das denn so ist mit dem Autopiloten. Weil da ist ja eigentlich, wenn alles rund läuft, dann macht ja sehr viel die Technik, richtig?
Ich vergleiche das immer gerne mit der Medizin, wo der Chirurg lernt, seine Instrumente zu bedienen. Aber alles, was drumherum passiert, muss auch funktionieren. Und so ist es bei uns ein bisschen mit dem Autopiloten. Der macht nichts anderes, als das zu tun, was wir ihm sagen. Das heißt, in die Richtung zu fliegen, die Höhe zu halten, die Geschwindigkeit zu halten. Aber alles andere drumherum muss ich kontrollieren, überwachen, muss gucken, ob das so ist, wie ich es mir wirklich auch vorgestellt habe, wie ich es geplant habe. Ob irgendeine Abweichung stattfindet, dass das Wetter vielleicht auch nicht so ist, wie ich ursprünglich gerechnet habe. Und darüber hinaus geht es natürlich nicht nur ums reine Fliegen. Ja? Wir haben Passagiere an Bord, wir haben natürlich auch unsere Fluglotsen, mit denen wir uns verständigen. Also es gibt noch ganz viele Aufgaben darüber hinaus. Und der Autopilot, der nimmt uns die Basics ab. Könnten wir auch machen, aber es ist sehr sinnvoll, dass wir Raum für anderes haben.
Und wenn wir dann über psychologisch sichere Teams sprechen, oder wenn wir es vielleicht, lass uns mal auf der Teamebene bleiben. Was sind so die maßgeblichen Faktoren, die für Sicherheitsempfinden bei Menschen vielleicht auch insgesamt sorgen?
Also was ich für mich festgestellt habe, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Top-Down erzeugt werden muss. Das heißt, der Führende, der das Team führt, der gibt den Ton an. Und wenn er oder sie überhaupt erstmal so einen Raum schafft, ja, dann kann psychologische Sicherheit überhaupt erst entstehen und dort sein. Deshalb, damit fängt alles an. Und bei uns ist es ja eine ganz besondere Situation. Ja, wenn ich meine Crew sehe, wir sind, wie gesagt, 25.000 Flugbegleiter ungefähr. Das heißt, ich treffe immer wieder neue Kollegen. Jedes Mal, wenn ich ins Briefing gehe, ich weiß nicht, wer da ist. Immer wieder neue Menschen. Und ich habe 10 Minuten Zeit, dieses Team zu formen, diese psychologische Sicherheit herzustellen. Und da fragt man sich natürlich, wie kann ich das machen? Und da hängt es extrem von der Persönlichkeit ab und von jedem Einzelnen. Welche Worte wählt er? Wie wählt er seine Worte? Ist er auch authentisch? Glauben die Kollegen einem, was man sagt? Steht er zu dem, was er tut? Wie erkennt man das? Super spannend.
Und was machst du denn in diesen ersten 5 Minuten? Gibt es ja so ein paar Sachen, die du immer für dich berücksichtigst?
Also auf alle Fälle. Das allererste ist, dass ich meinen Kollegen ganz viel Vorschusslorbeeren gebe. Das heißt, ich lasse sie spüren, dass ich vollstes Vertrauen in sie habe, dass ich fest daran glaube, dass sie das, wofür sie heute da sind, sehr gut können, dass sie auch den Kopf frei haben. Und das mache ich dann bei den Kabinenkollegen zum Beispiel, wenn ich da 15 Mann vor mir sitzen habe. Indem ich erstmal sage, Mensch, wir alle kommen mit unseren Rucksäcken voller Gedanken, Probleme, Sorgen hierher. Das war natürlich besonders in der Corona-Zeit ein ganz großes Thema. Jeder hat andere Erfahrungen, andere Erlebnisse. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass alle dasselbe Empfinden gerade haben. Und ihnen den Raum dafür zu geben und den Raum auch zu öffnen, das offen anzusprechen. Und dann sage ich Ihnen, ich unterschreibe für alles, was wir als Team tun, weil ich mich auf euch verlasse und euch vertraue. Im Training geht es sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ich unsere Piloten im Simulator trainiere, Dann sage ich zu Ihnen, wenn wir uns begrüßen, weil die kennen mich ja in der Regel auch nicht, dann sage ich, ich bin heute hier, um euch zu sagen, was ihr gut macht. Oftmals wisst ihr das gar nicht. Ich sage euch, warum Dinge gut gelaufen sind, zeige euch eure Kompetenzen auf und im Nachgang habe ich vielleicht noch ein, zwei Tipps für euch.
Das finde ich schön. Weil viele Menschen haben, glaube ich, eher das Gegenteil gelernt, ne? Dass Ausbildung bedeutet, zu hören, was ich nicht so gut kann und daran zu arbeiten, ne?
Und das macht ganz viel mit meinen Kollegen. Ich hatte vor kurzem einen Kollegen, der hatte drei Simulatoren bei mir. Erst die eine Prüfung und dann ein Training. Und er sagte von Anfang an, dass er das nicht gerne macht und nicht gerne geprüft wird. Und das ist ja auch sowas, darüber denkt man gar nicht nach. Als Pilot wird man einfach bis an sein Lebensende geprüft. Und es ist völlig normal, dass wir ständig supervidiert werden. Der Manager im Büro, dem widerfährt sowas nicht. Und auch dem Arzt widerfährt sowas nicht. Aber bei uns ist das selbstverständlich. Heißt aber auch, ob es ist, je älter man wird, oder vielleicht auch Belastungen, die man hat, oder Verantwortung für Haus, Hof, Familie, verändert sich das, dann aber auch der physische Zustand, die Gesundheit. Man ist einfach angespannt jedes Mal. Also ich auch, wenn ich geprüft werde. Ich werde ja genauso geprüft wie meine Kollegen. Und dieser Kollege, der bei mir war, diese drei Simulatoren hintereinander, der hat dann am Ende gesagt, nach dem ersten, sagte er, ja, ich freue mich jetzt richtig auf die 2 Tage, ja. Und das war für mich das größte Lob, ja. Dass er dann gesagt hat, ich habe Lust, mit dir weiter zu trainieren, weil ich merke, du schaffst so eine Atmosphäre, dass man wirklich auch trainieren kann.
Und meinst du, das liegt vor allem daran, dass du dich auf die Stärken konzentrierst?
Definitiv. Und dass ich es auch artikuliere. Weißt du, ich muss ja nicht viel sagen. Ich kann auch einfach in den Raum gehen und sagen, hier Männer, das Programm ist heute, ihr kennt das ja und wir machen jetzt das und das und das. Oder ich kann sagen, hey, wie geht's euch, ja? Bevor wir trainieren, habt ihr noch Fragen? Ist noch irgendwas offen? Und mein Fokus liegt darin, euch zu sagen, wo eure Stärken sind, weil sonst wärt ihr nicht hier.
Das ist interessant, was das mit Menschen macht, ne? Ich glaube auch, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ist, weil es so sehr bricht mit dem, was wir erwarten würden von so einer Situation oder was wir auch kennen, von Führung auch kennen.
Genauso mit den Teams, die ich dann im Kabinenbriefing treffe, die kennen mich ja auch nicht. Und da gebe ich ihnen auch die Vorschusslorbeeren. Ich öffne den Raum. Ich sage, Irritationen gehen jeweils vor, sowohl von meiner Seite wie auch von eurer Seite, wenn es irgendwas gibt, auch was die Verfahren angeht, wenn ich irgendwie handle und bei euch eine Irritation entsteht, kommt auf mich zu, sprecht mit mir und dann können wir das vielleicht aus dem Weg räumen oder die Irritation auflösen. Und das ist völlig normal. Ich sage auch, jeder Flug ist ein Präzedenzfall. Wir sind sehr gut vorbereitet, wir haben sehr gute mentale Vorbereitungen, wir sind gut trainiert. Dennoch können immer wieder Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen.
Wie sieht so mentale Vorbereitung aus?
Jetzt zum Beispiel, wenn ich nach Japan fliege, dann weiß ich, das ist ein Tagflug, der dann irgendwann in die Nacht übergeht und dann wieder im Tag beginnt. Das heißt, ich werde die Nacht durchfliegen und werde im Morgengrauen in Tokio landen. Da ist zum Beispiel die mentale Vorbereitung für mich, mir bewusst zu machen, natürlich wird mein Biorhythmus sagen, irgendwie wäre jetzt Bettzeit, ja. Aber die Möglichkeit besteht nicht oder was heißt, die besteht nicht. Ich habe schon auch eine Pause. Wir sind zu dritt im Cockpit. Jeder hat dann eine Pause. Man stellt sich mental darauf ein, wann ist die? Ich habe meine Wachzeiten, in denen ich einfach fit und konzentriert da vorne sitzen muss, besonders natürlich zu Start und Landung. Und dasselbe dann in der Kabine auch, die natürlich ein bisschen andere Zyklen haben. Das ist ein Teil der mentalen Vorbereitung. Wie gehe ich damit um? Wie verkrafte ich diese Belastung physisch und psychisch? Und das ist eigentlich der Autopilot, ja. Das ist so die Basis erstmal. Weil alles darüber hinaus kann ja immer noch passieren. Ja, das kann sein, der kranke Gast, dass wir einen medizinischen Notfall haben. Oder es kann sein, dass Passagiere sich streiten. Es können aber auch ganz schöne Dinge passieren. Ja. Und das wird dann nach vorne getragen und den Austausch möchte ich natürlich auch generieren und öffnen und anbieten.
Jetzt kann ich natürlich sagen, wenn Irritationen, Störungen haben Vorrang, ne? Wenn was ist, kommt zu mir. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit es nicht wie eine, es kann ja wirken wie eine Floskel, so, ne? Und es gibt ja durchaus Leute, die sagen das, und aber eigentlich wissen alle, naja, ob sie das wirklich so meint, da bin ich mir nicht so sicher, ne? Oder er das wirklich so meint. Was braucht es denn, oder gibt es was, was du meinst, was dabei hilft, dass die Menschen das dann auch wirklich sich trauen, das wahrzunehmen, vielleicht auch bei kleineren Sachen, die aber durchaus sehr entscheidend sein können?
Naja, da kommen wir so ein bisschen in die Richtung des Charismas. Das ist etwas übrigens, was man auch erlernen kann. Das war irgendwann mal eine tolle Botschaft, die ich gehört habe. Und ich gebe ja schon wirklich sehr lange diese Trainings für unsere Piloten und da haben wir ganz oft so Briefing-Übungen gemacht, ja. Und ich kann in den Raum kommen und sagen, Kommunikation ist alles. Und guck die Leute an und die denken sich, jo, ganz bestimmt. Oder ich kann sagen, wann immer ihr was habt, kommt zu mir. Ich glaube, es ist wirklich extrem individuell, diese Empathie, diese emotionale Intelligenz zu zeigen. Und man muss das auch wirklich wollen und die Menschen spüren das. Ja. Ich denke da gerne an Viktor Frankl, der gesagt hat, achte auf deine Gedanken. Und wenn du wohlwollend bist, wenn du wohlwollende Gedanken hast, dann spüren die Menschen das.
Und das hat dann ja ganz viel mit dem Umgang mit mir selbst zu tun. Und dann sind wir wahrscheinlich wieder bei deinem Autopiloten mit der mentalen Vorbereitung, ne?
Ja, es fängt immer bei einem selber an. Absolut, ja. Und bei all der Weichheit, wie man es vielleicht auch nennen mag, ja, so sehr es so weich klingt, ja, so sehr kann man aber auch bestimmt und klar Dinge vorantreiben oder seine Mannschaft durch den Sturm führen. Nur wenn bei uns, wir sind ja, man nennt das ja High Reliability Organization, in der wir arbeiten. Ja, es ist einfach so, wir können keine Nacht drüber schlafen, wenn wir im Reiseflug sind und irgendwas passiert. Wir müssen schnell reagieren. Dennoch schnell wie schnell. Also für mich als Pilot immer noch in Ruhe, aber für den anderen mag es sehr schnell sein. Wenn ich in so einer Situation bin, da gibt es keine Zeit mehr, ein Team zu formen. Das muss dann schon bestehen. Und deswegen ist diese Anfangszeit so extrem wichtig, ja. Weil dann wird die Kommunikation knapper, dann werden klare Ansagen gemacht. Und da kann ich dann nicht mehr fragen, wie geht's dir denn gerade?
Ich finde das ganz interessant, weil ich durchaus, also du hast es ja anfangs gesagt mit dem Top-Down, ne? Dass die Sicherheit Top-Down gegeben wird. Und ich finde es schon ganz spannend, so Organisationsmodelle anzugucken und zu überlegen, was wollen wir in Zukunft? Wie können wir alle mündig BürgerInnen sein? Jetzt, ich bin jetzt nicht im Cockpit, aber so, ja. Also schon diesen Transfer zu schaffen und zu überlegen, wie können wir auf der einen Seite Sicherheit geben und uns nicht vor der Verantwortung drücken, so. Also in diese volle Verantwortung gehen und gleichzeitig eine Form der Kultur schaffen, in der das irgendwie was, was Kollektives hat und nicht einzelne wenige drücken sich nicht, gehen in die Überverantwortung und andere werden aber systematisch, ich nenne es mal so klein gehalten und ein Stück weit entmündigt, weil es aber auch angenehm ist, bequem ist, wenn da andere sind, die mir ganz viel Sicherheit geben, dann lehne ich mich zurück und das kann dann eine sehr demotivierende, frustrierende Dynamik haben und ist natürlich auch angenehm so. Und deswegen fand ich das sehr spannend, dass du das mit diesem, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, nicht so, dass du jetzt immer die eine Person bist für diese 25.000, sondern es sind ja wechselnde Teams und es ist eine punktuelle Führung für diesen einen Flug. Und dann bist du am Ende in dieser Kaskade der Entscheidungskette diejenige, die im Notfall die Ansagen machen würde. Und es ist eine Form von temporärer Fremdführung. Ist das richtig?
Naja, was heißt Fremdführung? Und weil du sagst Top-Down natürlich wirklich nur einleiten. Ja. Und das spricht aber genau diese Einladung aus, dann eben deutlich gleichberechtigter zu arbeiten. Also ich bin jemand zum Beispiel, der sehr gerne so führt, dass wenn alles gut funktioniert, ich so wenig wie möglich eingreifen muss. Das heißt, ich
Ja.
übergebe sehr viele Kompetenzen an meine Co-Piloten. Wer immer diese Verantwortung übernehmen möchte, dem gebe ich den Raum. Ich möchte nur anfänglich klar machen, weil wir ein hierarchisches Unternehmen sind oder auch unsere Rollen so hierarchisch vorgegeben sind, möchte ich alle dazu einladen, dennoch gleichberechtigt aufeinander zuzugehen.
Und funktioniert das gut?
Für meine Begriffe, das, was ich auch an Rückmeldungen erhalte, funktioniert das sehr gut, ja. Und es ist natürlich auch nicht einfach für unsere Kollegen, weil wir so verschieden alle miteinander sind. Und ob es nur ist, das Briefing, was ich im Training meinen Kollegen gegenüber halte, da gehöre ich zu einem Promillebereich derer, die das so machen. Ja. Es gibt natürlich noch viele der alten Schule und ja, deswegen ist es immer wieder ein neues, sich darauf einstellen. Lassen wir uns mal überraschen, wer denn heute vor uns steht. Ja. Und das ist auch herausfordernd. Interessant, dass es dann doch so eine Nähe schafft. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Freundin mit dabei. Wir waren in Kairo und irgendwann sagte sie zu mir, weißt du, bei euch ist das schon echt ganz besonders, weil ich würde mit meinem Chef nicht am Pool liegen, ja. Und so sind halt unsere Gegensätze und diese Nähe, die entsteht. Und man hört ganz viel von den Kollegen und Geschichten und was sie alles erzählen, auch aus ihrem Privatbereich. Und man geht wieder auseinander und sieht sich vielleicht nie wieder.
Ja, das ist schon speziell, ne?
Ja, weil ich weiß, es gibt ja durchaus auch einige Organisationen, wo dann auch die Mitarbeiter sagen, ab vom Privaten, da erzähle ich nichts auf der Arbeit. Das lasse ich ganz raus. Und bei uns bricht das Eis da sehr schnell und man fühlt sich miteinander verbunden. Vielleicht durch den Raum, durch das Flugzeug, durch die in Anführungszeichen Beengtheit, was immer da eine Rolle spielt, ja. Und natürlich auch, weil man es wirklich gewohnt ist, viel mit Menschen aller Couleur zusammenzuarbeiten.
Und interessanterweise, obwohl es so hierarchisch ja dann auch funktioniert, ne?
Ja. Und das Schöne ist, dadurch weiß ich natürlich auch jedem, dem ich begegne, was er können muss, ja. Der Flugbegleiter, der einen Streifen hat, bei dem weiß ich, was seine Rolle ist. Bei dem Kabinenchef weiß ich, was seine Rolle ist, beim Co-Piloten. Und so kann man auch einfach dann fragen. Ich sage ja gerne, klar in der Sache weich zum Menschen. Ich kann klar in der Sache sagen, in deiner Rolle solltest du das und das ausüben. Du hast das nicht gemacht. Warum? Und trotzdem weich zum Menschen sein.
Ja, das finde ich schön. Das sage ich auch tatsächlich. Ich mag auch die Weichheit. Du hast sie ja vorhin auch angesprochen. Und frag mich das tatsächlich häufiger, auch für meine Arbeit, wie kann ich noch besser Menschen darin unterstützen und bestärken, so weich zu sein und auch erfolgreich zu sein. Und du bist ja jetzt jemand, der erfolgreich sich auch in diesen hierarchischen Strukturen dann, ich mag das Wort nicht so gerne, aber so durchgesetzt hat, ne? Und auf jeden Fall ja Erfolg gehabt hat und Einfluss nehmen kann mit dieser Weichheit. Hast du da Ratschläge? Weil ich mir das schon vorstellen könnte, dass es eben, wenn es dann darum geht, zum Beispiel befördert zu werden, dass eben diese Muster, die vielleicht so ein bisschen traditioneller das bedienen, was wir immer schon gekannt haben, bei denen die Entscheidungen treffen darüber, ob jetzt jemand weitergeht oder nicht, durchaus besser funktionieren können. Und ich bin da, ich frage das aus eigenem Interesse, weil ich mich wirklich frage, wie kann ich noch besser diese Frauen, in meinem Fall sind es ja Frauen, unterstützen dabei mit dieser Weichheit, also nicht das zu reproduzieren, von dem ich glaube, dass wir es nicht brauchen, sondern das, was du erzählst gerade, von dem ich mir ja wünsche, dass es mehr auch wirklich an die Macht kommt, buchstäblich. Was kann dabei helfen?
Also, ich glaube, das sind wirklich Dinge, die mir auch in den letzten Jahren erst wirklich klar geworden sind. Und je mehr ich mich damit befasst habe, oder wie ich es jetzt dann auch in meinem Buch geschrieben habe, Dinge, die mir klar geworden sind, was ich schon gerade benannt habe, ja. Es fängt wirklich bei einem selber an. Und es fängt sehr bei der Einstellung an. Und da sind wir wieder beim Viktor Frankl, wieder bei den Gedanken, auf die man achten muss, mit welchem Wohlwollen. Wenn ich in schwierige Gespräche gehe, wenn ich die Person gleich verachte, bevor ich ihr begegne, fällt es mir viel schwerer. Wenn ich sage, Herausforderung sei willkommen, gehe ich ganz anders in so ein Gespräch rein. Das ist eine Größe, wenn man die als junger Mensch schon hat, dann gratuliere ich jeder Person, die das schafft. Ich habe es damals noch nicht geschafft und musste meinen Weg gehen. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Das ist das eine. Und das andere, was ich meinen Kollegen immer wieder rate, auch einfach aus der Erfahrung heraus, und es ist wirklich ein Unterschied, wenn man als Co-Pilotin unterwegs ist mit drei Streifen und wenn man dann in Anführungszeichen endlich auf den linken Sitz rutscht und Kapitän wird. Kapitänin, verändert sich die Welt. Man wird ganz anders angesehen. Man wird einfach, ja, jetzt ist es soweit und naja, die würde da nicht sitzen, wenn sie es nicht wirklich auch kann. Und auf dem Weg dahin gebe ich meinen Kolleginnen ganz oft die Ratschläge in die Richtung, dass ich sage, die Macht der Stimme zu bedenken. Die Macht der Stimme, die Macht der Wortwahl. Wie rede ich? Mit welcher Stimme rede ich? Und sich zu trauen, ja. Weil wir oft auch, natürlich haben wir honorige Kollegen um uns herum. Ja, und einfach sich zu trauen, zu sprechen. Es hörte, sagen wir in der Fliegerei immer, zu sein, ja, zu sich zu stehen.
Du strahlst auch, du hast es vorhin gesagt, ich hast es in Ruhe sein genannt. Ich finde, also ich spüre das richtig. Wie findest du in diese Ruhe? Oder ist das überhaupt so? Und wenn ja, wie findest du da rein?
Also ich finde mich in der Ruhe und ich bin oftmals beeindruckt, dass ich sie wohl ausstrahle, obwohl ich vielleicht dann auch in manchen Situationen gar nicht ruhig bin. Also das Feedback habe ich von Kollegen öfters erhalten, dass sie sagen, Wahnsinn, Cordula. Und als Trainerin erlebe ich das ja auch viel, wenn ich im Simulator bin und meine Kollegen erlebe, wenn der Kapitän, die Kapitänin links diese Ruhe ausstrahlt, dann ist das ganze Team ruhig, ja. Und wieder, das ist wieder top-down, wird das wahrgenommen, wenn diese Ruhe da ist, ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also vielleicht einfach Glück der Geburt oder keine Ahnung. Das funktioniert einfach gut. Ich kann mich aber auch wieder, ich glaube wirklich, das Stichwort ist auch noch die mentale Vorbereitung. Und das kann man ja wirklich auf jede Situation im Leben mitnehmen. Wenn ich auf einen Flug gehe, wenn ich ein bestimmtes Training mache, wenn ich eine Prüfung abnehme, wenn ich selber eine Prüfung habe, sich einfach diese Zeit zu nehmen, in Gedanken sich darauf vorzubereiten oder vielleicht auch, wir nennen das ja bei uns so Chair Flying. Wenn wir früher im Training waren, dann saßen wir wirklich auf unseren Stühlen und haben so getan, als ob wir im Cockpit sind und haben die Übungen durchgehen, im Kopf sind wir die durchgegangen und das hilft auch, ja. Dann sind die Überraschungsmomente vielleicht dann nicht so groß und die Komfortzone wird nicht gleich überschritten.
Ja, und das gibt es ja auch so als mentales Training. Das nennt sich so WOOP, dass man die Obstacles schon direkt mental durchspielt und sich überlegt, also die Hindernisse direkt durchspielt und überlegt, wie könnte ich sie überkommen? Und wenn sie dann eintreten, also die erwartbaren Dinge, dann ist es eben wirklich eine andere Form der Vorbereitung. Also,
Wobei
ja.
es spannend ist, in der Fliegerei hat sich ein bisschen was verändert. Früher war das so, ich nehme jetzt mal das Beispiel des Flugzeugs, hatte man Flugzeuge, da kannte man jede Fehlerkombination, man kannte jede Schraube. Und in der heutigen Zeit haben wir Flugzeuge der fünften Generation. Das sind einfach welche, wo die Zusammenhänge so komplex sind, dass man diese ganzen Kombinationen nicht mehr kennen kann und nicht mehr wissen kann. Und deswegen kannst du dich im Grunde auch nicht auf jeden Fehler vorbereiten. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir jetzt unsere Kollegen in Kompetenzen schulen. Und in Kompetenzen, wir haben die so in drei Gruppen eingeteilt. Das ist einmal technical, das andere ist prozedural, procedural. Und das Letzte ist interpersonell. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich was Spannendes ergeben. Früher war es so, da war das Technische und Prozedurale war immer ganz oben auf und nur darum ging es, ja. Und ein Kollege, wenn er das beherrscht hat, dann hat er immer seine Prüfungen bestanden. Und das Interpersonelle, das hat man ihm halt mitgegeben, ne? Weißt du, so als Beispiel, du hast Triebwerksausfall, den meisterst du fliegerisch 1A, aber du schreist deinen Kollegen an, ja. Und früher hat man gesagt, ja, Mensch, super geflogen, ja, das nächste Mal sei ein bisschen netter zu deinem Kollegen. Und heutzutage würde man sagen, du bist den zwar 1A geflogen und hast auch in dem Bezug eine sehr gute Benotung in der Kompetenz des Fliegerischen, aber so wie du mit deinem Kollegen umgegangen bist, dadurch hast du jetzt weiteres Training gewonnen, weil das war nicht adäquat, ja. Und man ist wirklich diesen Schritt gegangen, dass man diesem Interpersonellen, was inzwischen auch eben deutlich mehr Kompetenzen widerspiegelt, wirklich auch sagt, wenn du diese Kompetenzen nicht hast, dann bekommst du auch mehr Training. Und das ist toll, weil wir das auch inzwischen in die Medizin transferiert haben, mit manchen Krankenhäusern, wo dann der Geschäftsführer sagt, wenn ich Ärzte einstelle, dann gucke ich eben nicht nur auf diese technischen und prozeduralen Kenntnisse, sondern eben auch auf das Interpersonelle.
Das fand ich auch spannend, als du vorhin von diesem ständig supervidiert gesprochen hast. Das ist das richtige Verb. Ja,
Ja,
supervidiert.
supervidiert, so nennt man das, ja.
Ja, weil ich das sehr schön finde tatsächlich und mich gerade gefragt habe, ob das nicht eigentlich für jeden Job schön wäre, wenn es dann Menschen sind, die nicht so von oben herab mir begegnen, sondern auf eine Weise, wie du es einleitend gesagt hast, ich guck mir an, was du richtig gut kannst und lass uns mal überlegen. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Tipps für dich und lass mal gucken, wie du besser wirst in dem, was du ohnehin schon gut kannst, ne? Weil ich mir gerade, also zum Beispiel gerade bei Menschen, also ich denke das ganz häufig bei Lehrkräften, bei Menschen, die sehr, sehr fordernde, gerade wenn es persönlich fordernd wird, Jobs haben. Und in der Psychotherapie gibt es das ja zum Beispiel auch, dass ich eben diesen Raum habe, mit anderen ExpertInnen, mit Menschen, also einen vertrauensvollen Raum zu aufzumachen, dass da andere sind und ich mit teilen kann, was mich bewegt und nicht so alleine bin, auch mit der Verantwortung.
Also man würde es wahrscheinlich im Neudeutsch auch eher dann wie ein Mentoring sehen oder vielleicht auch ein Coaching sogar, ja. Und dann ist es auch positiver belegt, aber es ist halt echt super spannend, wenn ich mit Medizinern darüber spreche und die sagen, das ist unvorstellbar, ja, dass da im OP-Saal jemand mir über die Schulter guckt und sagt, wie ich das mache, ja. Also einfach ganz weit weg und auch eben im Büroalltag genauso, ja. Da gibt es ja inzwischen schon Formen von eben Coaching, dass Berater mitlaufen und einem diese Supervisionen geben. Bei uns ist das einfach feste Instanz, wobei wir auch aus einer Zeit kommen, wo es noch mit mehr Angst belegt war, weil es eben wirklich eine Prüfung war. Und jetzt gehen wir immer mehr hin zum Trainieren und weg von der Prüfung.
Wie ist denn das dann organisiert? Also du wärst dann Supervisorin. Ist das der richtige Begriff? Du bist die Ausbildungskapitänin.
Ausbilderin, ja, Ausbildungskapitänin.
Ja, und deswegen fliegst du dann regelmäßig, machst du so eine Art Job-Shadowing unter anderem für Kolleginnen und bist dann dabei, wenn die fliegen. Und das muss dann bei jeder Person x-mal innerhalb einer Zeitperiode erfolgen? Oder wie läuft das?
Ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben einmal Simulatorereignisse Und da trainierst du das, was dir hoffentlich nie im wirklichen Leben passiert. Von der Wasserlandung bis hin zu Einflug in eine Vulkanaschewolke, bis hin zu den Triebwerksausfällen. Und das wird da trainiert und da musst du zeigen, dass du das kannst. Und das müssen die Kollegen viermal im Jahr mindestens machen. Und manchmal auch fünfmal. Und das andere, wovon du gesprochen hast, dieses Job-Shadowing, so kann man das wirklich nennen, das nennt sich bei uns inzwischen Line-Evaluation. Das heißt, da laufe ich dann wirklich von Anfang bis Ende bei einem Kollegen mit. Das heißt, beim Briefing mit dem Cockpit-Kollegen, dann beim Kabinenbriefing, dann wie macht er die Ansagen an die Gäste, wie kümmert er sich bei irgendwelchen Abnormals darum, wie hält er die Information aufrecht. Also da geht es wirklich um das Ganze und wie fliegt er das Flugzeug, wie arbeitet er seinem Kollegen zu, weil das Schöne bei uns ist, wir haben zwar diese hierarchische Ordnung, also der Kapitän ist der oberste Mann, dann haben wir den ersten Offizier und dann haben wir den Kabinenchef. Aber fliegerisch wechseln wir uns immer ab. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kollegen nach Tokio fliegen lasse, dann fliege ich zurück. Und dann arbeite ich aber auf dem Hinweg auf meinen Kollegen zu. Also da gibt es dann nochmal verschiedene Rollen, die wir im Cockpit erfüllen müssen. Und da muss ich dann auch in Anführungszeichen zuarbeiten. Und das ist auch meine Rolle, ja.
Und wie häufig macht man das? Das Jobsharing muss ich dann einmal im Jahr, oder?
Das war einmal im Jahr, jetzt ist es zweimal im Jahr, weil wir diese anderen Trainings so kompetenzbasiert verändert haben. Das heißt also alle zwei Jahre, Entschuldige, alle zwei Jahre jetzt. Und dann haben wir aber auch noch einmal im Jahr ein Emergency Crew Resource Management Training mit unseren Kabinenkollegen zusammen, wo wir dann in so eine Kabinenattrappe gehen und dann in der Attrappe auch irgendwelche Notverfahren üben und die Ansagen und wie läuft die Kommunikation vorne, hinten, solche Dinge zeigen müssen.
Total spannend. Also wenn das nicht so scham- oder nicht so, so einen bewertenden Charakter hätte, das wäre doch total schön. Also für jeden Job, ich würde mich ja total freuen, wenn da jemand super Kompetentes mitlaufen würde und mir mal so eine Woche im Job mal mitgeht und dann sagt so, Vera, ich habe noch mal ein paar Tipps für dich.
Ja, aber es ist so eine Einstellungssache, ne? Also ich habe manchmal Kollegen, die im Simulator sagen, boah, da habe ich jetzt, ich bin total gerne im Simulator, aber ich habe auch sehr viele Kollegen, die sagen, ist immer ein bisschen anspannende Situation und muss gucken und ich weiß auch nicht, wer mich prüft und ja.
Das passt eigentlich ganz gut zum Thema Fehlerkultur. Das wollte ich nämlich noch ansprechen. Ja. Hast du dazu, ne? Weil es ist ja auch im Simulator, wenn ich jetzt, ne, ich mache einen Fehler, ja. Wie wird damit umgegangen?
Ja.
Was sind da deine Gedanken?
Das ist, da sind wir wieder bei der psychologischen Sicherheit und das ist ja eigentlich der Grundsatz dessen. Ich schaffe diesen Raum, ich öffne den Raum, dass Fehler gemacht werden dürfen. Also in unserer Fehlerkultur, ich muss sagen, da sind wir in der Luftfahrt schon ziemlich weit. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir eigentlich ständig Fehler machen. Wir haben die Fehler, wir klassifizieren sogar unsere Fehler, die wir machen, von leichten Schaltungen, die wir falsch machen, über dass wir in der Checkliste was vergessen. Oder also das ist ja auch ein Grund, warum wir so Checklisten behaftet sind, weil wir einfach unabhängig davon, auch wenn ich sie auswendig weiß, weil ich sie 10.000 Mal schon benutzt habe, es ist wie so ein Anker, also im Positiven. Deswegen sind wir wirklich Checklisten-Freunde. Auch das hat in der Medizin lange gedauert, bis die Sinnhaftigkeit erkannt wurde. Aber Fehler zu benennen, ja, sieht man als Gewinn. Und so machen wir nennen das ein TEM-basiertes Briefing. TEM ist ein Modell, das nennt sich Threat and Error Management. Und ich weiß noch, wie das erste Mal ein Kollege zu mir auf dem Flug nach San Francisco gesagt hat, Cordula, was sind denn heute die Bedrohungen, wenn wir in San Francisco anfliegen? Und ich so, wer bedroht uns, ja? Aber es heißt wirklich Threats. Und Bedrohung ist, was ist damit gemeint? Das sind Dinge, die in unserem Alltag uns begleiten und die wir nicht loswerden können. Das sind dann so Sachen wie hohes Verkehrsaufkommen in San Francisco oder topografische Lage, da sind Gebirge überall drumherum, Wetterverhältnisse, viel Funk, einfach Dinge, die da sind. Am Meer hast du die Gefahr von Vögeln, ja. Deswegen Threats. Und wenn ich oder wenn ich zu einer bestimmten Stoßzeit anfliege, ja, dann kann ich vielleicht damit rechnen, dass ich in eine Warteschleife muss, ja. Und mit diesen Bedrohungen zu leben, das ist extrem hilfreich. Und dann spricht man weiter. Dann sagt man nicht nur, was sind denn unsere Bedrohungen heute auf dem Flug nach San Francisco? Ja, warst du schon mal da? Ja, ich war schon mal da. Was hast du denn da schon mal erlebt? Ja, was sind da dir für Sachen passiert? Ja, und dann hat jeder irgendwelche Geschichten. Dann trägt man die zusammen. Dann überlegt man sich, ah, wie kann man denn das oder das vermeiden, was euch da passiert ist? Ja, und so versucht man sich auf diesen Flug vorzubereiten. Und das macht man am Boden, bevor man losfliegt. Das macht man, wenn man irgendwo anfliegt. Zum Beispiel jetzt, wenn Winter ist, ja, dann sagt man, was ist winterobstmäßig? Was sind die Besonderheiten? Wenn Schneefall ist oder wir enteisen müssen. Und all solche Dinge trägt man dann zusammen. Und da wir dieses Gerüst verwenden, weiß auch jeder, worauf er sich fokussieren muss. Und so ist das wie so eine laut gedachte mentale Vorbereitung jeweils, sowohl am Boden, im Reiseflug und dann aber auch nach der Landung, um zu sagen, hey, das, was wir uns im Vorfeld ausgedacht haben, ist das eingetroffen? Oder haben wir uns eigentlich völlig verplant? Oder welche Fehler sind uns passiert? Hätten wir die vermeiden können? Und so spricht man da so ein bisschen wissenschaftlich drüber, ohne irgendwelche Emotionen reinzubringen, weil wir wissen eh, dass wir Fehler machen.
Und es zeigt auch, finde ich, nochmal, dass, also ich finde es auch richtig wichtig, Prozesssicherheit zu haben, weil das alles Sicherheit ist, die ich nicht als Einzelperson mir selbst oder anderen mir geben müssen. Und alles, was ich in, und es gibt eben ganz viel Orientierung und Klarheit und ist was, worauf wir uns auch gemeinsam einigen können, dass wir das Rad auch nicht immer neu erfinden müssen, so aus so einer ganz einfachen Energieverteilung. Und wenn ich es dann auch noch aus dieser Fehlerperspektive sehe, hat es auch was Demütiges irgendwie. Weil es überfrachtet auch nicht die Anforderungen an einzelne Menschen, die dann in so einer Performance-Kultur abliefern müssen, sondern wo wir einfach sagen, ja, wir sehr wahrscheinlich machen wir alle Fehler und lasst uns doch das, was sich von vornherein im Prozess managen, organisieren lässt, organisieren, damit wir mehr Freiheit haben und nicht diese Last dieser möglichen Fehler, die passieren werden, tragen müssen.
Und ich glaube, bei uns, also in meinem Arbeitsumfeld, muss ich sagen, habe ich halt einfach auch nochmal das große Glück, dass ich in der Regel mit Kollegen arbeite, die alle einen recht hohen Anspruch an sich haben. Das merke ich ganz oft, wenn ich nach einem Simulator im Debriefing frage, Mensch, und wie war's? Und dann kommt so, ja, ich ärgere mich immer noch über den Fehler, den ich da gemacht habe. Und dann sage ich, ja, Mensch, und was hast du denn gut gemacht? Ja? Und dann fällt ihnen das total schwer, bis sie mal endlich mit irgendwas rauskommen und einfach diesen Switch machen und andersrum zu denken. Also das hilft ihnen schon sehr, weil auf die Fehler, das haben wir wirklich Jahrzehnte gelernt, uns zu fokussieren. Und wenn wir sie einfach einbetten, und das kann ich als Vorgesetzte machen, indem ich selber von einem Fehler erzähle, den ich gemacht habe, oder boah, das ist mir auch schon passiert, ja. Da gibt es ja ganz viele Methoden, wie man das verbal gut aufarbeiten kann.
Lass uns noch einmal über Extremsituationen sprechen, weil es ja schon eine Führungsaufgabe ist, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich find's grundsätzlich interessant, Extremsituationen durchzuspielen, weil man ja in dem Extrem häufig Dinge lernen und ableiten kann für so Dinge, die vielleicht eher so normaler oder alltäglicher sind. Und ihr trainiert ja viel für Extremsituationen, ne? Und du bist wahrscheinlich häufiger als andere Menschen in Extremsituationen unterwegs, oder?
Im Simulator ganz oft. Im richtigen Leben würde ich sagen, nein.
Nee, im Simulator. Aber den Unterschied, das ist ja wie beim spannenden Film gucken, den Unterschied, den machen wir ja im Zweifelsfall nicht, sondern es fühlt sich in der Situation auch in einem Film, in dem ich ja kognitiv weiß, das ist jetzt gerade nicht echt, aber es fühlt sich ja trotzdem spannend an. Und so funktionieren ja Simulatoren auch. Das ist schon ziemlich ans, es kommt schon, es fühlt sich ja schon aufregend an und der Puls geht hoch und es fühlt sich ja schon extremer an als jetzt irgendwie so ein, ach, das ist alles hier eh nicht echt, oder?
Absolut. Also der Simulator, der Simulator, du denkst nicht dran, dass du im Simulator bist, wenn du die Ereignisse durchspielst. Ja? Jetzt sitze ich ja meistens dahinter und beobachte meine Kollegen und erlebe sie, wie sie die verschiedenen Situationen meistern. Von einer Situation kann ich berichten, die mich damals, also ich habe ja gesagt, wir machen dieses Q-Resource Management Training, das heißt, Human Factor Themen werden dort bearbeitet, wie Teamwork, Kommunikation, Workload Management, situative Aufmerksamkeit, solche Dinge. Und seit ein paar Jahren haben wir jetzt zum Beispiel auch sowas wie Startle and Surprise drin. Ja? Also wie reagiere ich, wenn einfach fast völlig Unerwartetes kommt, ja? Weil die mentale Vorbereitung ist gut, aber meine mentale Vorbereitung muss auch sein, zu wissen, ich kann nicht alles durchdacht haben und manchmal passieren auch Dinge, mit denen ich nicht rechne. Naja, und wir tanken ja, bevor wir losfliegen, immer eine gewisse Menge Sprit, ja? Und da berichte ich jetzt von einem Vorfall, den ich im wirklichen Leben hatte, der mich gestartet hat. Also wir haben getankt, das war ein Flug nach New York mit einem sehr lieben Kollegen, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Und das Wetter war schön in New York und es gab einfach nichts zu erwarten, außer dass man sagt, naja, Ostküste, USA, da kann schon mal ein bisschen höheres Verkehrsaufkommen sein. So ein bisschen extra Sprit hat man dabei. Und dann sind wir an der Ostküste angekommen, das heißt, waren so auf der Höhe von Boston. Und dann sagt der Tower-Lotse zu uns oder der Fluglotse zu uns, ja, enter holding. Das heißt also, wir sollten in die Warteschlange gehen über Boston. Jetzt ist Boston ja ein ganzes Stück weg von New York. Und wir waren beide sehr überrascht und sagten, was ist denn los? Ja, okay, machen wir. Gehen in die Warteschleife und er schickt alle anderen Flugzeuge auch in die Warteschleife und erzählt uns aber erstmal nicht, warum. Und wir fangen schon an zu rechnen. Ne? Dann fängst du an zu kalkulieren und guckst, wie lange reicht mein Sprit noch? Wie lange kann ich mir das antun? Ja. Aber das war so eine Situation, die mich gestartet hat, weil ich habe damit einfach nicht gerechnet. Mhm. Ja. Und umso schöner war es eigentlich, wie wir es dann gelöst haben. Also irgendwann hat er dann zu uns gesagt, weil wir dann kalkuliert hatten und gesagt haben, wir haben jetzt noch so viel Sprit. Wie sieht es denn aus? Werden wir noch weitere Warteschleifen auf dem Weg nach New York bekommen? Und dann sagte er, onward holding to be expected. Und dann haben wir als nächstes gefragt, ja, was es denn nun wäre oder der Grund dafür. Und dann hat er gesagt, Obama landet in New York. Und wenn die Air Force One landet, also der Jumbojet von dem US-Präsidenten, dann wird der Flughafen gesperrt für den Moment und für die Zeit, bis er dann an einer Parkposition ist. Das heißt aber, das ist nichts, was ich in meinen Unterlagen finden kann. Ja, das sind einfach Dinge, die passieren können, völlig unwegsam. Und so war es eben auch da. Und dann war klar, wir werden es nicht schaffen. Und dann sind wir sehr schnell koordiniert in Boston gelandet, haben dort dann Sprit getankt und sind dann anstelle einer Dreiviertelstunde früh, 2 Stunden spät in New York gelandet. Und das war mal eine Situation aus dem Off, jetzt überhaupt nicht wetterabhängig. Natürlich hängt da dann viel dran, man muss die Gäste informieren, man muss das mit der Operation klären, man muss gucken, dass man dort eine Parkposition bekommt, einen neuen Flugplan tanken kann. Ja. Aber das war zum Beispiel mal eine Extremsituation, die mich mal kurz aus meinem normalen Konzept geworfen hat. Mhm.
Und wo es dann ja auch ums Entscheiden, Informationen zusammensammeln ging, ne?
Absolut, ist so Entscheidungen, die wir zusammensammeln müssen. Und dafür haben wir ja auch Konzepte. Also nicht nur, wie wir Checklisten haben, haben wir auch, wir nennen das Vordeck, so ein Entscheidungsfindungsmodell, nachdem wir arbeiten und auch das bietet uns wieder ein wunderbares Gerüst zu entscheiden und schnell eine Lösung zu finden.
Wie heißt das? Vordeck?
Vordeck, ja. F-O-R-D-E-C. F steht für Facts, also wir sammeln erstmal die Fakten. Was ist Fakt? Ja, Fakt ist, wir sitzen hier in der Warteschleife. Fakt ist, wir haben so und so viel Sprit. Fakt ist, das Wetter ist gut. Fakt ist, der Flughafen ist geschlossen. Und dann geht es um Optionen, Options. Option ist Boston runtergehen, Option ist weiterfliegen und irgendeinen kleinen Platz unterwegs noch treffen. Risk and Benefit, Vorteil, Nachteil wird dann angeschaut. Was ist das Risiko? Was sind die Benefits? Risiko ist natürlich, meine Gäste sind nicht in New York, wo sie hingehören, sondern wir sind in Boston. Wer weiß, wann wir da wieder rauskommen. Aber Benefit ist eben, wir landen sicher und tanken auf. Und dann entscheidet man sich, das ist das D für Decision, dann wird das executed und das C, das steht für Check. Und Check heißt, dass man quasi wieder oben beim F anfängt und dann die Faktenlage neu eruiert. Hat sich was geändert an meinen Fakten? Und dann geht man das ganze Modell wieder durch.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Wir sind nämlich leider schon am Ende. Ich finde das Thema ja sehr spannend und habe mich wirklich sehr gefreut, dir deine, es ist immer spannend, auch mal so in andere Branchen reinzugucken. Und ich finde es total interessant, dass es ja offensichtlich auch einen Link in die Medizin gibt. Und ich wünsche mir das so sehr, weil das ja auch eine Form von kollaborativem Wissenstransfer und gemeinschaftlichem Lernen ist, das uns, glaube ich, so gut tun würde und wo wir dieses, wir brechen die Silos auf, nochmal, glaube ich, auch gesellschaftlich nochmal ganz anders leben können, was ja auch ein Teil, ganz kleiner Teil ist, den wir hier im Podcast tun, weil unterschiedliche Menschen zu Wort kommen und Leute sehr aufmerksam zuhören aus ganz unterschiedlichen Bereichen von Gesellschaft. Insofern nehme ich total viel mit. Wollte dich noch fragen, wie wir deine Arbeit am besten hier teilen können. Ich würde auf jeden Fall dein Buch verlinken in den Shownotes.
Ja, bitte.
Gibt es noch was anderes, worauf du gerne hinweisen möchtest?
Nein, wirklich das Buch. Ich habe eine eigene Website. Dort kann man auch immer wieder sehen, was aktuell an Terminen anstehen, in welchen Talkshows ich bin und wo ich die Gelegenheit habe, über meine Arbeit zu sprechen. Das wäre noch eine schöne Verlinkung.
Das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes und ich danke dir sehr für deine, ja, für die Zeit hier und diese spannenden Einblicke und für die Weichheit. Ich finde es sehr, sehr schön und es stimmt mich sehr, es ist sehr schön, das zu hören. Ja, also danke dir.
Sehr gerne, Vera. Das funktioniert, ja, damit kann man wirklich gut arbeiten und schön, dass es geklappt hat.
Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch für dich etwas mitnehmen kannst für deinen Alltag, vielleicht auch für den Führungsalltag. Nochmal vor allem diese Aspekte von, was kann ich in den Vordergrund rücken, wie kann ich mich vielleicht auch vorbereiten, das nehme ich mit, mental vorbereiten. Wie kann ich ganz bewusst das in den, auch im Gespräch, das in den Vordergrund rücken, was ich erkenne, wertschätze, auch aus einer stärkenorientierten Perspektive. Hier spielt ja das Thema stärkenorientierte Führung, ressourcenorientierte Führung immer wieder eine Rolle. Und die Arbeit von Cordula greift da so wunderbar rein. Ne? Sie hat von diesen Vorschusslorbeeren gesprochen, auch immer wieder klar zu machen, ich bin hier, um dir vielleicht auch nochmal anders zu spiegeln, was du vielleicht auch richtig gut kannst. Und wenn du möchtest, habe ich vielleicht auch noch hier und da Perspektiven, Tipps für dich, was mir aufgefallen ist, wie du dich vielleicht auch entwickeln kannst, was du vielleicht auch Lust hast, noch mehr zu machen, zu trainieren. Sehr spannend fand ich auch den Aspekt von der Supervision, dieses ständig Supervidierte zu sein, als ein Gedankenexperiment, vielleicht auch für den beruflichen Alltag und wie das vielleicht auch in einer Form von kollegialem Austausch funktionieren kann, um sich noch gezielter auch Feedback und Rückmeldung einzuholen, um eben in so einem kontinuierlichen Lernprozess auch im Selbstverständnis des eigenen Berufes, was auch immer dein Beruf ist, zu sein und wie ja Cordula diesen Link zwischen zum Beispiel zwischen Luftfahrt und Medizin aufgemacht hat und da ja scheinbar auch Austausch besteht, was ich sehr spannend und wertvoll finde. Und weil ich weiß, dass hier so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern zuhören, kann das vielleicht auch nochmal einfach ein interessantes Gedankenexperiment sein. Und vielleicht gibt es ja sogar auch schon ganz tolle Initiativen. Du findest ja übrigens diesen Podcast auch nicht nur in den Podcast, allen Podcast-Apps, sondern auch bei YouTube. Also wenn es da was Spannendes gibt, also auch ich sage es jetzt auch aus persönlichem Interesse, dann teile das gerne in den Kommentaren unter dem Video bei YouTube. Ich finde das nämlich persönlich einfach auch sehr spannend und freue mich sowieso immer auch auf über Austausch mit den Menschen, die hier zuhören. Fazit: Fehlerkultur, Sicherheit, das Vertrauen in die Menschen, die zusammenkommen in einem Team, steht, so, das nehme ich jetzt mit aus dem Gespräch mit Cordula, im Vordergrund, wenn wir gute Umfelder für Kollaboration schaffen wollen, wenn wir uns auch gut vorbereiten wollen auf vielleicht auch schwierige Zeiten oder vielleicht auch gerade aus der Führungsrolle durch schwierige Zeiten navigieren. Und noch ganz viel mehr. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, dass du heute hier mit dabei warst. Wünsche dir eine richtig schöne Woche und freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.